Ja, ich grüße euch ganz herzlich, schön euch zu sehen. Wie schön, dass wir zusammen Gottesdienst feiern können und auch schön euch zu Hause zu wissen, dass ihr mit uns zusammen diesen Gottesdienst feiert und so innerlich auf der Suche seid nach Gott. Vieles, was wir tun, tun wir, indem wir etwas nachahmen. Ja? Wir haben ja so unterschiedliche Ebenen, aus denen heraus wir handeln. Manchmal ist es die pure Überlegung, manchmal ist es aber einfach nur das Nachmachen. Vieles auch, was wir uns so an Fähigkeiten erworben haben, haben wir uns bei anderen abgeschaut. Das passiert oft, ohne dass wir es merken. Das sind so ganz hintergründige Prozesse. Ich bin da auf eine witzige Story gestoßen, die handelt von einem siebenjährigen Mädchen. Die Geschichte spielte sich in den USA ab. Jedenfalls, sie war die siebenjährige Tochter einer Baptistin. Und die Mutter ahnte es selbst auch gar nicht so, aber sie forderte ihr Kind immer wieder so dazu auf: Mensch, wäre es nicht gut, wenn du dich auch taufen lässt, und ist das jetzt nicht irgendwie dran und schön und so, ne? Irgendwann gab die Tochter dann wohl nach, jedenfalls, und wollte sich auch taufen lassen. Die beiden gingen in eine Gemeinde, wo jeder, der die Taufe empfing, auch nochmal sagen sollte, was lässt er denn jetzt alles hinter sich und wie kam das denn jetzt zustande so mit Gott, ne? Verstehen wir. Ja, jedenfalls, dann war auch vor dieser Taufe die siebenjährige Tochter dieser Frau da an der Reihe, und sie fing an mit den Worten: Viele Jahre lang bin ich in tiefster Sünde gewandelt. Und alle schauten so ein bisschen betreten zur Seite und lächelten verlegen, weil alle wussten, nein, sie wandelte nicht viele Jahre in tiefster Sünde. Ja? Aber die Kleine nahm irgendwie so Maß an dem Vorbild der anderen, ne? Schaute sich ab, was die anderen zu diesen Gelegenheiten so sagen, und dachte sich, naja, dann ich auch. Okay, die Kleine lernte am Vorbild, auch wenn das Vorbild jetzt nicht so vorbildlich war, ja? Okay, und so ist es ja bei Kindern grundsätzlich und hauptsächlich: die Kinder lernen, indem sie die anderen nachmachen. Das beste und bekannteste Beispiel ist das Sprechen, ja? Da liest ja kein Kind vorher ein Buch oder sowas, sondern sie hören die Eltern reden und versuchen das dann nachzumachen. Ne? In ihrem Brabbeln formen sich so die Laute, und sie entwickeln dann durch dieses Brabbeln ihr eigenes Sprechen. Ne? Sprache erschließt sich durchs Imitieren. Ich selbst konnte das auch mal, musste das auch einmal merken, da war mein Sohn noch recht klein, und wir saßen so als Familie am Tisch, und ich fragte so: Ja, wer würde denn heute gern mal Gott danken für unser Essen? Und mein Sohn meldete sich, 3 Jahre, ne? Ich, okay, durch, bitte, dann beten wir jetzt. So, und dann hörte ich ihn beten, und ich dachte nur so: Nanu, wie redet er denn? Ja? Also, so hat er doch sonst nicht geredet, oder redet er sonst doch nicht? Und irgendwann merkte ich, ich höre mich da drin. Ja, er kopiert mich, macht nach, wie ich so bete, und das war mir irgendwie auch eine Botschaft, weil von da ab habe ich mir vorgenommen, in Zukunft ein bisschen dynamischer Gott zu danken für das Essen. Ja. So, was für die Kleinen gilt, gilt aber weiterhin auch für die Großen. Wir merken es dann aber nicht mehr so bewusst, was wir alles nachmachen. Also man weiß beispielsweise aus Untersuchungen mit Sportlern, dass sie die richtigen und für sie wichtigen Bewegungsabläufe umso besser verinnerlichen, indem sie anderen, die das schon besser können, beispielsweise auf einem Video zuschauen. Ja? Also da werden dann Bewegungsabläufe in Zeitlupe dargestellt, und indem diese Sportler, die sich verbessern wollen, das sehen, verinnerlichen sie diese Bewegungsabläufe. Ja, sie verinnerlichen die Bewegungen und durch ihre eigene bildhafte Vorstellung, die sie aufgenommen haben, kommen sie dann zu einer höheren sportlichen Wirksamkeit. Ne? Lernen am Vorbild. So, aber was machen denn jetzt diejenigen, die weder noch Kind sind und auch keine größeren sportlichen Ziele vor sich haben? Ne? Was machen denn jetzt die? Müssen die denn eigentlich noch Dinge nachahmen? Aber, da wiederhole ich mich, wir ahmen ständig nach. Ne? Allein das, was wir an uns haben und wovon wir glauben, dass es modisch ist, ist eigentlich nur ein Nachahmen. Denn wir hoffen mit der Art und Weise, wie wir uns kleiden, nicht so ganz in der Kategorie Neandertaler unterwegs zu sein, sondern mehr so schick und zeitgemäß gekleidet zu sein. Ja? Oder wenn es zum Beispiel in einem öffentlicheren Kreis darum geht, eine politische Meinung zu äußern oder irgendeine Frage zu berühren, die so mit Political Correctness zu tun hat, dann überlegen wir instinktiv, was haben andere schon dazu gesagt, was wurde akzeptiert und was sollte ich sagen, damit ich nicht abgeschossen werde. Ne? Also beispielsweise, ganz beliebt, lese ich immer wieder in so Artikeln, in Zeitungen und so, die Frage nach Gender. Ne? Da kannst du dich also richtig in die Nesseln setzen und dann überlegst du, was haben andere dazu gesagt und wie bewegt man sich also so, dass man nicht ständig auf Minen tritt. Und trotzdem muss man fragen, ist man denn so gut beraten, wenn man sagt, ich ahme eigentlich ständig nach, was andere tun. Man wirkt ja nicht so besonders selbstständig. Ne? Ich mache immer nach, was andere tun oder denken. Oder ja. Es wirkt ja viel reifer, wenn man aus eigener Einsicht heraus sein Leben gestaltet und seine Meinungen platziert. Und nicht immer nur wiederholt, was andere vormachen oder was andere ja auch durch ihr Reden vormachen. Und ein Slogan dazu, der ist ja auch recht bekannt geworden, nicht kopieren, sondern kapieren. Ne? So, hab eine Einsicht und folge der und kopiere nicht immer andere. Aber, und darum soll es mir heute auch schwerpunktmäßig gehen, man kann die Dinge ja auch umdrehen. Ne? Wir haben ja vorhin auch gehört von Bettina, ne? Nicht immer von der Psyche auf den Körper, sondern der Körper hat vielleicht manchmal auch die tiefere Einsicht und somatopsychisch. War das so? Ja, somatopsychisch. Also die Frage lautet, gibt es nicht auch eine Einsicht, die vom Kopieren zum Kapieren führt? Vom Nachmachen zum tieferen Verständnis einer Sache? Und so nenne ich die Predigt. Zur Nachahmung empfohlen. Zur Nachahmung empfohlen. Die Kraft des Einübens. Ja, darum soll es gehen. Sich im Leben praktisch einzuüben. So, im Griechischen gibt es da ein Wort, das haben wir womöglich schon gehört, weil es auch im Tierreich ein Phänomen beschreibt, wenn es darum geht, dass Tiere etwas nachmachen. Auch durch ihren Körper. Zum Beispiel Tiere imitieren ein Blatt vom Baum. Und wir sehen mal jetzt so, das ist irgendeine Schrecke, ne? Und auf die ist nicht ein Blatt gefallen, sondern das ist die Schrecke. Die sieht aus wie ein Blatt, hat den Vorteil, sie wird verwechselt mit einem Blatt von den Fressfeinden und lebt länger. Oder das nächste Tier, das ist so eine Raupe, die mal ein Falter wird. Ne? Und wenn man diese Raupe, ich glaube, das, was wir in der Mitte sehen, ist hinten. Nee, das muss vorne sein. Nee, vorne. Wenn man diese Raupe dann von vorne anschaut, sieht sie aus wie eine Schlange. Sie macht die Schlange nach. Ist unfassbar, oder? So, und die Zebras stehen ja auch im Ruf, durch ihr Zusammenstehen auch weniger erkennbar zu sein. Und ganz besonders, ja, gut, ich muss das nicht weiter. Ich fand es so witzig, dass ich es euch einfach anbieten musste. Ja? Ist ja schon perfide, wie die sich tarnen. So, das Ganze nennt man Mimikry. Das Ganze nennt man Mimikry. Und es gibt den Wortstamm von Mimikry eben auch im Neuen Testament. Und der wird dort etliche Male verwandt. Und ich lese uns jetzt einmal drei Sätze beispielsweise vor. Epheser 5. Ahmt Gott nach. Ne? Macht Gott nach, ihr als seine geliebten Kinder. Oder ihr seid unsere Nachahmer geworden und die des Herrn. Oder aus dem dritten Johannesbrief, ahme nicht das Böse nach, sondern ahme das Gute nach. Und hier ist nicht davon die Rede, ihr müsst das erstmal verstehen, ja, ich muss erstmal 13 Mal predigen, damit ihr das versteht, ihr lieben Epheser und Thessalonicher, sondern er sagt ganz plump, macht einfach das, was ihr bei uns gesehen habt oder was ihr bei Jesus gesehen habt und verlasst euch darauf, dass das eine öffnende, eine Einsicht öffnende Wirkung haben wird. Fangt einfach an, geht ins Leben, nicht so viel denken, geht ins Leben. Und da hat Paulus ja auch gesagt, ihr als die Kinder Gottes, ja, macht nach. Und ich habe am Anfang gesagt, die Kinder lernen am meisten durchs Nachmachen. Ich bin in dem Zusammenhang auch auf ein ganz fantastisches Zitat von dem Franziskanermönch Richard Rohr gestoßen. Also den lese ich sehr gerne. Und der hat mal gesagt, toller Satz, wir denken uns nicht in ein neues Leben hinein, sondern wir leben uns in ein neues Denken hinein. Wow. Ja? Wir denken uns nicht in ein neues Leben hinein. Aber eigentlich ist das unsere Überzeugung. Ne? Erstmal verstehen, was es braucht, und dann fangen wir mal irgendwann an. Und er sagt, nein, wir leben uns in ein neues Denken hinein. Und ich möchte auf diesen Aspekt des geistlichen Lebens heute eingehen. Und ich möchte jetzt auch mal Beispiele nennen aus dem Praktischen heraus, wie Handeln ein neues Verstehen auslöst. Ich unterhielt mich mal, und ich darf es sagen, weil es schon über 10 oder vielleicht sogar 15 Jahre her ist, deswegen also ist alles ihr könnt das nicht mehr mit jemandem verbinden. Aber ich unterhielt mich mal mit jemandem, der mir davon erzählte, dass er unter Angst leidet und unter Zweifeln und dass das manchmal richtig Zwänge bei ihm auslöst. Und also aus dieser Angst heraus, Fehler zu machen, ist er in ein überangepasstes Verhalten gekommen. Ja, also überangepasst, mach nichts, was andere als Fehler interpretieren können. Und er war auch total gehemmt, Entscheidungen zu treffen, weil das könnten ja dann Fehler sein, die er vollzieht. Naja, und als es für ihn dann immer schwerer wurde und sein Leben irgendwie eine einzige Schockstarre war, hat er sich dann in psychotherapeutische Behandlung begeben. Und dieser Therapeut war wohl ein guter, hat mit ihm seinen Fall besprochen und der Therapeut sagte dann aber nicht, jetzt haben wir viel drüber nachgedacht, wie es ihnen so geht, sondern er gab ihm immer Hausaufgaben mit. Und eine Hausaufgabe war, und das habe ich mir gemerkt, weil ich es richtig gut fand, war, sagte der dann diesem Menschen, ne, Sie stellen sich jetzt, hier bei Karstadt meinetwegen, vor eine Rolltreppe, und zwar unten. Ne? Und da stellen Sie sich so hin, dass Sie denen, die da runtergerollt kommen, im Wege stehen. Ne, nicht 2 Meter von dem Ende der Rolltreppe entfernt, sondern direkt dazwischen diese Gummidinger, die sich da immer so runterrollen. Ne? Da stellen sie sich hin, sodass die Leute, die da runtergerollt kommen und an ihnen vorbei müssen, ne, so richtig, richtig an ihnen vorbei. Und er sagt, das kann ich nicht. Doch, probieren Sie es einfach. So, und er hat das gemacht. Es war für ihn sehr herausfordernd. Aber diese und andere Übungen halfen ihm, in eine tiefere Überzeugung seiner inneren Freiheit zu kommen. Ja? Durch ein Handeln, ich stelle mich jetzt dahin, ja? Nicht durch ein Denken, was muss ich alles denken, damit ich mich innerlich freier fühle, sondern durch ein Handeln zu sagen, okay, nach dieser Erfahrung, ich lebe noch, ich fühle mich auch ein bisschen selbstbewusster, scheint gut zu sein, finde ich gut. Mache ich seitdem auch immer so. Ja, ich stelle mich mal hier vorne vor den Eingang und lass dich nicht raus, ja? Da werden wir mal sehen. Ein anderer Lebensbereich, und der hat jetzt mehr mit dem, vielleicht mehr mit einem größeren Schnitt derer zu tun, die hier heute zusammen sind oder mit uns hier, die wir Gottesdienst feiern, der Fall, anderen zu vergeben. Denn ganz ehrlich, Vergebung, wenn sie nötig ist, wird nie das sein, was dir dein Verstand sagt. So im Sinne von, oh, ich spüre eine Überzeugung in mir, auch ein Wunsch und ein Wille, dass es jetzt genau das Richtige ist. Es ist alles in mir auch emotional darauf hin vorbereitet, ich will das jetzt, ich wünsche mir das. So geht Vergebung nicht. Das ist nichts, was du so leichtfüßig und vollziehst, als ne, würde es endlich mal wahr werden, dass du vergeben kannst. Ich habe ja von einer Ehefrau gelesen, die nach einem schweren Wortgefecht mit ihrem Mann einmal sagte, ich finde es ziemlich erstaunlich, dass ich dir dein gemeines Verhalten überhaupt vergebe. Ne? Und dieser angesprochene Mann sagte, das war auch ein anerkannter Theologe, dass er das für eine sehr scharfsichtig-theologische Feststellung hielt. Es ist doch ziemlich erstaunlich, dass man es überhaupt tut. Ja? Warum? Weil Vergeben so schwer fällt und weil Vergeben eben auch mit Unrecht zu tun hat. Ja? Weil sich da etwas in uns meldet, das sagt, so geht's doch nicht, so kann man mit mir doch nicht umgehen. Das sind Verletzungen. Da können sich auch Rachegefühle, ne? Wer wieder und wieder respektlos behandelt wird, der merkt irgendwann, ich könnte dir am liebsten eine Bombe vor die Tür stellen. So, ne? Und wünsche mir auch, dass die hochgeht. So, das sind dann die passenden Gefühle. Und in diesem Wort vergeben steckt ja auch das Wort geben. Also jemand, der uns das Ansehen nimmt, womöglich das Geld nimmt, vielleicht den Partner nimmt oder die Zukunft nimmt oder weiß der Fuchs was, dem wollen wir doch nichts geben. Vielleicht durch unser Wohlwollen oder durch unsere Vergebungsbereitschaft noch signalisieren, ja, war schon nicht so schlimm. Oder ich geb dir was dafür. Also die Gefühle werden uns nie sagen, dass wir vergeben sollten. Vergeben entwickelt sich meist, dass wir kopieren. Ja? Dass wir kopieren und in dem Kopieren berühren wir das Geheimnis des Vergebens mehr. Und ich lese uns jetzt nochmal einer dieser Nachahmertexte, wo dieses Wort mit Mimikrie vorkommt. Es hat genau mit dem Themenfeld Vergebung zu tun. Also Paulus sagt, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei. Die Art, die Lautmalerei dieser Worte ist schon so, dass man denkt, ja, ne, ich mach dich fertig. So, verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Form der Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder. Ahmt Gott nach. Ja? Das Vorbild ist dann Christus. Er vergibt Menschen. Er sagt nicht, ich trage dir das bis in alle Ewigkeit nach, sondern er sagt, okay, ich lasse diese ganzen Ansprüche des Unrechts, die ich fühle, ich lasse sie los, ich vergebe. Und wir werden dann vielleicht erst durchs Nachahmen merken, dass es sich auch für uns auszahlt, vergeben zu haben, nicht nur für den anderen. Denn wer nicht vergibt, und ich habe diese Erfahrung gemacht, der muss halt ständig dem anderen was nachtragen, nämlich Vorwürfe, und die können ziemlich schwer sein. Ja? Oder in dieser Haltung, nicht vergeben zu wollen, zu merken, ich komme nicht zur Ruhe, ich kann nicht schlafen, ich kreise immer wieder um dieses Themenfeld. Und dann kann es wie eine Erlösung sein, zu sagen, oh, ich lasse den ganzen Scheiß einfach los. Ne? Ich habe auch gar keine Lust mehr, mich immer und ewig damit zu beschäftigen und immer wieder so Wache zu stehen vor dem Gefängnis hier drin, wo der andere eingesperrt wurde und zu sagen, du kommst hier nicht raus. Es kann einen auch selbst segnen, zu vergeben, weil man dann nicht nur den anderen freigibt, sondern auch wieder selbst frei wird. Für Schöneres als schlechte Gedanken. Ich will aber den ganzen Prozess des Vergebens auch nicht zu leichtfüßig oder zu einfach darstellen. Manchmal braucht es auch ein Aufarbeiten, aber vieles hat sich bei mir schon erledigt, indem ich gesagt habe, keine Lust mehr. Ne? Ich vergesse das. Ne? Ich lasse die Vorwürfe los. Tschüss. Und es kann auch ein sehr beglückendes Gefühl sein, in dieser Haltung des Vergebens zu merken, Mensch, ich komme Gott darin näher, weil er selbst ein Gott ist, der gerne vergibt. Ich ahme ihn dann darin nach. Und ich habe auch das Gefühl, ich komme ihm darin näher. Jesus hat das ja mal gesagt, das mag ich auch noch lesen, Matthäus 5. Das Handeln kann in die Nähe Gottes führen. Er sagt es. Ich sage euch aber, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Damit erweist ihr euch als Söhne und Töchter des Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es regnen für Gerechte und Ungerechte. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also wer hier so ein moralisches Konzept beschrieben seht, ihr sollt ethisch vollkommen sein, hat das Falsche gelesen. Hier geht es um Handlungen. Ne? Er lässt es regnen, er tut ihnen was Gutes. Die Sonne lässt erscheinen über Gute und Böse, über Ungerechte und Gerechte. Gott tut was für diese Menschen. Und Jesus sagt, so macht das auch. Lasst euch auf praktisches Handeln ein, das Großmut darstellt und Wohlwollen, und lasst euch überraschen, wie selbst den Bösen gegenüber das in eine Sogwirkung zum Guten bringt. Ne? Kann man nicht beweisen, kann man sich nur von überraschen lassen. Bei diesen Überlegungen ist mir noch ein Bild eingefallen. Ich habe es auch gefunden, das ist schon ganz alt, das Bild. Du kennst es vielleicht, wenn du schon länger Christ oder Christin bist, dann hast du das bestimmt mal gesehen. Das ist das Bild von einem Zug. Ne? Also ich weiß nicht, als ich ein junger Christ war, vor über 30 Jahren, da habe ich das mal in einem Heft gesehen und das gibt es scheinbar immer noch. Also es zeigt das Bild von einem Zug, da ist Gottes Wort, das ist die Lokomotive, da ist der Wille, das sind sozusagen die Kohlen und da sind die Gefühle, das ist so der wie nennt man das nochmal? Waggon. Ja, oder also da kann man drin sitzen. So, und der biblische Zusammenhang soll der sein, Gottes Wort möchte uns in die richtige Richtung ziehen. Ja? Und wenn wir uns entscheiden, diesen seinen Worten zu folgen, machen wir Erfahrungen, die sich dann auch emotional bestätigen, im Sinne von, das war gut, das war richtig. Ich bin in einer schöneren Gegend angekommen, weil ich diesem Impuls aus Gottes Wort gefolgt bin. Da scheint sich was zu bestätigen, was sich auch emotional für mich auszahlt. Wir glauben aber oft, dass sich, wenn gute Gefühle da sind, ne, so, ach, ich glaube, ich sollte das tun, doch, ich spüre es ganz fest, dass wir dann in ein Handeln kommen und zu unserer Überraschung feststellen, das will ja sogar Gott. Aber da sagt die Heilige Schrift, nein, das darf auch mal sein, ne? Erst schöne Gefühle und dann wird es schon die richtige Richtung sein. Aber meistens geht es in den wichtigen Fragen unseres Lebens umgekehrt, dass Gott sagt, darf ich dir mal hier eine Richtung empfehlen, die lohnt ist. Und wenn wir jetzt an Gottes Wort denken, dann bitte nicht zuerst an Gebote oder sowas, weil Gottes Wort steht für sein Wesen. Darin spiegelt sich Gott selbst wider. Ne? Auch seine Gebote wollen ja sein Wesen darstellen. So zum Beispiel, wenn es in den 10 Geboten heißt, du sollst dem anderen nicht seine Frau ausspannen, dann meint das auch, Gott ist treu. Ne? Der macht das auch nicht. So, er ist treu. Ja, und deswegen ist Jesus da auch so wichtig mit dem, was er sagt und mit dem, was er gelebt hat. Das ist ja eine gelebte Predigt, was er gelebt hat. Ne? Und hier möchte ich auch Jesus nochmal darstellen in Johannes 13. Auch wieder eine nicht ganz nachvollziehbare Geschichte. Da sagt er, versteht ihr, er hat also gerade seinen Jüngern die Füße gewaschen, versteht ihr, was ich gerade getan habe, als ich euch die Füße wusch? Ihr nennt mich Meister und Herr und das mit Recht. Ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und der Meister, euch die Füße gewaschen habe, sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr es nachmacht. Auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Und also, was hier beschrieben ist, das wollte den Jüngern absolut nicht einleuchten. Das war wirklich die Arbeit des rangniedrigsten Sklaven. Das war also eklig, unwürdig. Und sie sagten auch, oh, was macht denn Jesus da schon wieder? Ist ja nicht zum Aushalten, lass das mal sein. Und Jesus sagt, denke dich nicht in ein neues Leben hinein, sondern lebe dich in ein neues Denken hinein. Er sagt, ich bin ein Gott, der es liebt zu dienen. Ne? Dir kommt das unwürdig vor, merkwürdig? Berühre diese Einsicht, indem du anfängst, es zu tun. Ne? Und da ist das Leben auch mit meinen Kindern mir eine ganz wichtige Erfahrung geworden, eine ganz wichtige Erfahrung des Einübens, weil wenn du Kinder hast, musst du eigentlich dienen, sonst wird das nichts. Und ich habe mir aufgedacht, ich will auch mal wieder ein bisschen Freizeit und was man da alles so für Egoismen spürt. Aber wie oft bin ich tief beglückt und fühlte mich meinen Kindern unendlich nah, fühlte mich Gott irgendwie nah und merkte auch, hey, so will ich sein. Ich fühlte mich mir selber nah. Versteht ihr? Ich habe mich im Dienen eingeübt und merkte, da kommt was Gutes bei mir an, eine Einsicht. Das, ja, wie Jesus sagt, dienen glücklicher macht als, nee, das sagt er ja gar nicht, das Geben glücklicher macht als Nehmen. Ich möchte dir das einfach so heute mal ans Herz legen, ne? Vielleicht bist du auch eher ein Mensch, der sich erstmal den Kopf rund grübelt, bevor sich einen Schritt traut zu gehen. Und Gott sagt, Mensch, du hast schon viel zu viel gegrübelt. Du bewegst dich da auch leider in so einem Kreis. Geh doch mal einen Schritt. Und das kann ja so vieles sein, dass du vielleicht auch eine neue Herausforderung betrittst. Als Jesus sagte, Petrus, komm auf die Wellen, da hat er ja auch nicht erst überlegt, was sind hier die physikalischen Gesetze und geht das auch, kann ich mal ein paar Beweise haben, kann mir das mal jemand überzeugend darstellen, dass das klappt, sondern er hat einen praktischen Schritt gemacht, ne? Weil Jesus gesagt hat, kannst du machen. Oder auch das ganze Konzept der Auferstehung kann man auch praktisch vollziehen. Ich stehe jetzt wieder auf. Ich gehe raus aus meiner Bequemlichkeit, womöglich aus meiner Lethargie und ich gehe einen praktischen Schritt, der sich vielleicht für mich überhaupt noch nicht gut anfühlt, so von wegen, will ich das, bringt das was? Ne? Es liegt ganz viel Verheißung im Handeln, im Einüben von Dingen, von denen wir irgendwie glauben können, dass sie richtig sind. Wie oft habe ich das in meinem Leben schon gemacht? Emotional total abgegrast, habe ich manchmal gesagt, ich kann es zwar nicht fühlen, dass es das Richtige ist, aber ich mach's jetzt einfach. Und im Handeln und im Erleben merkte ich, okay, da kommen neue Einflüsse, ne, die mich bewässern. Das war gut. Wir sind ja auch eine Gemeinschaft hier als Christuskirche. Ne? Und wir haben uns, ehrlich gesagt, 2 Jahre lang den Kopf rund gegrübelt. Ne? Wie wird's denn jetzt auch so als Verantwortliche, aber auch als Mitverantwortliche in kleineren Kontexten, Gruppen und was bieten wir an und was dürfen wir anbieten und was ist total verantwortungslos und so weiter. So, aber ich glaube auch, was Richard Rohr gesagt hat, gilt für uns. Wir denken uns nicht in ein neues Gemeindeleben, ne? So von wegen, wann wird denn alles wieder endlich gut, sondern wir leben uns in ein neues Erfahren von Gemeinde, indem wir es einfach beginnen, anfangen, auch gegen gefühlte Widerstände oder kommt denn dann jemand oder ist das denn schon sicher genug? Dann werden wir weiter grübeln. Und ich befürchte das, dass viele Menschen, man muss ja, weil es eine Pandemie ist, auch weltweit das Ganze ansprechen, aber dass viele Menschen, egal wo, aber auch in diesem Land, aus dem Denken nicht mehr ins Handeln kommen werden. Ja? Durch zu vieles Denken zu blockiert. Ich ermutige dich, sei ein Nachahmer des Herrn. Als Tochter Gottes, als Sohn Gottes, mach nach, was du beim Vater erkannt hast. Mach nach, was du bei anderen gesehen hast und was sie dir vielleicht schon längst gesagt haben. Geh doch mal diesen Schritt. Trau dich und lass dich überraschen, was für Einsichten in deinem Leben hervorwachsen werden. Gott segne dich. Amen.